Frau
Ruck. Ich möchte an der Stelle auch noch, weil Sie ja gesehen haben, dass einige der Forderungen auch andere Bereiche in der Stadt betreffen, noch mal ganz herzlich begrüßen, auch die Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Das ist Frau Katzer-Hug vom Gebäudemanagement. Hallo, und das ist Herr Schmidt-Nagel vom Garten- und Tiefbauamt. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich zu diesem Punkt. Und noch ein Hinweis, das mit dem Fotografieren galt auch für die teilnehmenden Stadträtinnen und Stadträte. Es besteht hier ein Fotografierverbot. Und die Präsentation können wir selbstverständlich dann verschicken. Danke. Frau Schwer.
Okay. Dankeschön für den Vortrag und natürlich auch für das Engagement für den Klimaschutz. Ich möchte am Anfang gleich unterstreichen, die Dringlichkeit des Klimaschutzes ist natürlich absolut, ich möchte sagen, mindestens situationsadäquat, und daher unterstützen wir natürlich das Engagement. Wir haben ja viele Klimaaktivisten, wir haben auch später auf der Tagesordnung noch das Thema Klimaentscheid, die wieder in einer anderen Protestform aber auch sich bemühen, das Engagement für den Klimaschutz hier deutlich zu machen. Ich möchte gerne auf ich möchte jetzt nicht die ganze Präsentation sozusagen nochmal aus stadträtlicher Sicht machen. Ich möchte nur ein paar Punkte rausgreifen. Das Thema Mobilität, wir sind hart am Ringen in diesem Gemeinderat beim Thema Parken und beim Thema Parkplätze, was die kosten dürfen und so weiter. Wer sich die Debatte anschaut, weiß, dass wir sehr, sehr auf Messerschneide sind, dass wir sehr, sehr stark am Verhandeln sind, wo die Grenzen zu dem sind, wie schnell wir die Wende im Mobilitätsbereich schaffen können. Bei allen Mobilitätsthemen, würde ich sagen. Mich freut das, und ich finde das auch absolut angemessen der Situation, dass wir das Thema Energie und Wärme in den Forderungen 1 und 2 prioritär finden bei diesem Klimacamp. Ich möchte ganz kurz unterstützen, was Frau Hoch gesagt hat zum Thema Notstand. Wir hatten in diesem Gemeinderat eine große Debatte zu der Begrifflichkeit von Klimanotstand. Und dadurch, dass der Notstand immer die Vorstufe zur Diktatur ist in unserer Geschichte und wir natürlich den Anspruch haben, dass wir den Klimaschutz und den Klimawandel bewältigen wollen als Demokratie, haben wir uns gegen diese Begrifflichkeit entschieden. Das ist immer noch so. Ich möchte sogar sagen, im Gegenteil ist es so, wir bewegen uns eigentlich in die andere Richtung. Ich bin sicher, auch die Aktivisten verfolgen die Bemühungen der Stadt. Wir gehen eher in Richtung Basisdemokratie. Wir haben vor kurzem einen sehr großen Klima-BürgerInnenrat abgehalten, wo wir uns eigentlich bemühen, dieses Verständnis in der Gesellschaft, was ja auch das Klimacamp erreichen möchte, mit basisdemokratischen Mitteln und nicht mit diktatorischen Mitteln natürlich zu erlangen. Und ich würde auch sagen, der Klima-BürgerInnenrat war in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich und schafft auch Unterstützung für dieselben Ziele, nämlich Windausbau und Solarausbau, die wir hier haben, eventuell auch für das Thema Wärme. Daher ist es, finde ich, einfach nochmal unterstreichenswert oder unterstützenswert, was Frau gesagt hat, dass diese Debatte absolut stattgefunden hat und wir aber nach wie vor zu dem Ergebnis dieser Debatte stehen. Beim Thema Energie und Wärme möchte ich einfach nochmal kurz betonen, da kommen jetzt gerade in diesem Winter natürlich Themen, ich möchte sagen, es sind mehr als Unannehmlichkeiten, da kommen richtige Zumutungen auf uns zu, und das ist ein Thema, was die Gesellschaft bewegt gerade und was sie potenziell auch spalten kann. Und wir haben viele, die sich destruktiv an dem Dialog beteiligen. Und ich finde es einfach schön, dass wir in Freiburg gleich mehrere Initiativen haben, die den Ausbau der sauberen Energie unterstützen und auch uns in der Politik damit den Rücken stärken, dass wir diesen unbequemen Weg, und es wird sehr unbequem sein, aus dem Gas auszusteigen und sich von den Fossilen zu lösen, diese Politik zu unterstützen. Und dafür möchte ich mich hier in dem öffentlichen Teil nochmal bedanken.
Vielen Dank, Frau Schwer. Dann Herr Mohlberg.
Ja, merci. Ja, um gleich bei dem Letzten anzuknüpfen. Es ist ja so, dass wir sozusagen auch gleichzeitig probieren, soziale Korrektive hier zu entwickeln. Haben wir kurz vor der Sommerpause einen Antrag zusammen eingebracht. Das ist total wichtig sozusagen, dass wenn wir im Gasbereich, Energieversorgungsbereich jetzt erstmal aufgrund allgemeiner Krisen, aber auch aufgrund der Klimakrise, dem Krieg, Probleme haben, dass wir natürlich immer für ein soziales Korrektiv sorgen müssen. Und dafür haben wir ein paar Sachen auf den Weg gebracht. Das finde ich gut. kurz zum Thema Anwohnerparken. Ja, da streiten wir uns gern. Ich glaube, viel wichtiger ist, also unabhängig von dem Betrag, wäre an der Stelle sozusagen die Ausweitung, um eine Gerechtigkeitssituation zu schaffen und auch insgesamt sozusagen für eine Reduktion von Verkehren zu sorgen und nicht eben so Punktmaßnahmen. Ich glaube, darum sind wir hier im Gemeinderat hinterher. Grundsätzlich ist das Tor sozusagen für Klimafragen, Umweltfragen hier im Gemeinderat weit offen. Deswegen bin ich jetzt auch kein großer Freund von so einem Notstandsausrufen. Das ist letztendlich eine Frage, ob wir sozusagen die Mehrheiten, die wir aktuell im Gemeinderat haben, auch halten können. Also das ist, glaube ich, wichtig auch in Richtung politischem Aktivismus, dass die Mehrheiten, die wir hier haben, jetzt sozusagen sehr offen sind für alle Themen, die sowohl vom Klimacamp kommen, jetzt dann wahrscheinlich auch vom Klimaentscheid, aus dem Bürgerinnenrat und so weiter. Die Situation ist jetzt gegeben. Zum Thema Stadttunnel, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, noch zu sagen. Es können ja nur die städtebaulichen Vorteile sein, die sozusagen hier ins Gewicht gesetzt worden sind. Sollte dem anders sein. Also ich kenne jetzt keinen ökologischen Vorteil einer Autobahn durch die Stadt, auch im Blick auf die Verkehre, die wir dann mit nach sich ziehen. Also die Argumentation, weiß ich nicht, ob Sie die, inwiefern Sie die geführt haben gegenüber den Aktivisten vom Klimacamp, die kann, glaube ich, nicht richtig sein. Also wenn es eine ökologische ist mit Vor- und Nachteilen, es kann nur eine städtebauliche sein.
Vielen Dank. Herr Schätz.
Ja, mir war das auch recht von Interesse, die Klimacamp-Initiative. Ich war ja da auch vor Ort in einer Diskussion. Und mein Standpunkt, den ich auch da getan habe, ist, dass man sehr stark auf verkehrliche Themen eingeht. Ich denke, das ist eher politisch motiviert, denn die Emissionen aus Verkehr sind etwas über 30%. Thermische Energie, das sind über 60, fast 70%. Und ich habe auch da getan, dass Freiburg gerade bei der Geothermie da einen Riesenschritt vorankommen will. Hoffen wir, es klappt. Das sind dann Senken, die man andernorts suchen müsste. Und ich muss jetzt einfach noch mal zum Stadttunnel was sagen. Es ist einmal eine Vermeidung von Lärm. Also ist es nicht nur städtebaulich, sondern auch umweltmäßig für den Menschen in der Wohnqualität. Es ist Reduzierung von CO2 und Abgasen, weil das ein fließender Verkehr ist und nicht mit Stop and Go durch die Stadt. Diese Bilanz würde ich immer sagen, die würde mich sehr interessieren. Und dann ist es auch eine volkswirtschaftliche Frage, die Mobilität. Das ist ein Punkt, den man nicht ganz negieren kann. Wenn Mobilität mal elektrisch schwerpunktmäßig ist, sind wir ja auf der ganz guten Seite. Da haben wir sowohl den Lärmweg als auch die Emissionen und städtebauliche Vorteile. Unterm Strich, jede Generation hat ihre Aktivitätenlinien. In dem Fall ist es so, wie es ist. Was nicht toll ist, das hat mit dem Klimacamp jetzt nichts zu tun, dass eine massive Energieeinsparung durch kriegerische Ereignisse stattfindet, die wir so in der trockenen, harten Art keiner gewollt hat. Aber das Ergebnis wird sein, das wird man spüren über den Preis. Da wird es Reduktionen geben müssen. Also, alles in allem, nun denn, wenn es nützt, im Ergebnis sind wir ja beieinander, nur in der Form der Forderung halt nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Sohn.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an die vielen Engagierten vom Klimacamp, dass sie den Forderungen gerade in der aktuellen Zeit, die, glaube ich, die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung vertritt, nochmal Nachdruck verleihen. Und zur Einordnung von Frau Hoog, ich glaube, die Zahlen vom Klimacamp, die stehen fest unter dem, was geschehen muss. Dass die unter den aktuellen Rahmenbedingungen kaum machbar sind, das sehe ich und ich glaube, das sehen wir alle ein. Und das ist auch nicht die Aufgabe der Verwaltung, das möglich zu machen unter den aktuellen Umständen, sondern ich glaube, genau dafür hat sich der Großteil des aktuellen Gemeinderats in den Gemeinderat wählen lassen, nämlich um Rahmenbedingungen zu verändern, damit Veränderung möglich wird. Und von dem her trägt hier für die Politik die Verantwortung, glaube ich. Und das ist auch ganz wichtig, dass das so formuliert wird. Und abseits von den Zahlen habe ich noch ein paar Bemerkungen, die mir wichtig sind, was ich auch finde, was wir als PolitikerInnen aufnehmen sollten, und zwar, das sind die Botschaften dahinter. Also egal, wie viel Megawatt Peak wir in einem Jahr installieren können, wir haben uns in Freiburg viel zu lange gedrückt, Freiflächen mit PV überhaupt nur nachzudenken. Und das ist was, was wir uns in der heutigen Zeit, glaube ich, einfach nicht mehr leisten können. Wir haben uns auch viel zu lange gedrückt, zumindest zu hinterfragen, ob ältere Bauprojekte, die mal in den 70er, 80er Jahren geplant wurden, mit einer Verkehrspolitik, die auch dieser Zeit meiner Meinung nach teilweise entsprach und jetzt tonnenweise graue Energie, also tonnenweise CO2 ausstoßen, weil sie so viel graue Energie benötigen, dass man darüber zumindest in der aktuellen Situation die Debatte nochmal öffnet, finde ich, das verlangt man uns vollkommen zu Recht ab. Eine Kritik aber, die geht zum Vorschlag oder zu der Forderung, den sozialökologischen Notstand auszurufen. Also zum einen möchte ich mich da der Kollegin Schwer anschließen in der demokratietheoretischen Sicht, aber gleichzeitig auch nochmal betonen, Greta Thunberg hat mal gesagt, dass PolitikerInnen in der aktuellen Krise oft Roleplaying betreiben und sagen, oh ja, wir haben eine Krise, wir müssen jetzt mehr machen, aber nicht mehr machen. Und ein sozialökologischer Notstand ist dafür die perfekte Vorlage. Man muss nur mal in Nachbarstädte wie zum Beispiel in Heidelberg schauen, eine Stadt, die traditionell 2-3 Schritte hinter Freiburg ist, was Klimaschutzmaßnahmen angeht. Und jetzt im Oberbürgermeisterwahlkampf, da gibt es einen Kandidaten, der, ich glaube, ich darf das sagen, schon im Amt war und seine Kampagne besteht daraus, zu sagen, ich habe den Klimanotstand ausgerufen und damit, das ist der Slogan, weshalb man ihn für Klimaschutz wählen soll. Das ist nicht das, was, glaube ich, im Sinne vom Klimacamp ist. Und deswegen wäre ich damit ein bisschen vorsichtig. Und vielleicht, wenn ich noch einen Wunsch äußern darf, was mir noch ein bisschen fehlt, ist auch eine Kritik und Forderung an die Landesebene zu formulieren. Weil ich finde, es passiert viel Gutes, gerade auf Bundesebene, auch kommunal sind wir auf dem Weg. Aber uns wurden so oft 1000 Windräder versprochen von der Landesregierung und es wurde nie geliefert. Und wir haben, also dieses Halbjahr, im ersten Halbjahr 2022, haben wir eine Windkraftanlage weniger in Betrieb als noch vor einem halben Jahr. Das kann unter dieser Regierung eigentlich kein Zustand sein. Deswegen würde ich mir wünschen, dass auch dort öffentlich nochmal die Kritik formuliert wird. Ich glaube, dann können wir auf allen Ebenen gemeinsam Druck machen und auch was erreichen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Sumbart. Dann Herr Winkler, bitte.
Ja, ich muss auch noch mal was zu der Stadtautobahn sagen. Also ich glaube, das ist vielen noch nicht so richtig klar. So eine Stadtautobahn, die kostet x Jahre Abraumtransporte. Tausende von LKWs müssen den Abraum wegfahren, irgendwo hinfahren. Später muss dann Tausende von LKWs den Beton wieder herfahren. Das kann CO2-mäßig nicht sinnvoll sein. Und unser Ziel muss doch sein, dass wir die Bündelung des Verkehrs auf die Südseite der Dreisam bekommen, dass wir so wenig Verkehr haben, dass sich das interessant ist, dass dort der Verkehr fließt und dann auf der Nordseite eben der Dreisam Boulevard auch ohne den Tunnel stattfinden kann. Alles andere wäre völliger Unfug. Abgesehen davon, dass wenn Wind...
Jetzt muss ich doch mal ganz kurz ans Publikum richten, dass wir uns freuen, dass Sie da sind, aber dass wir Sie bitten, neutral zu bleiben. Vielen Dank.
Abgesehen davon, dass es natürlich auch eine Rücksichtslosigkeit gegenüber den Schwarzwaldgemeinden wäre, gerade Falkensteig zum Beispiel, dann müssen die auf jeden Fall auch ihren Tunnel bekommen. Und wie soll das jetzt noch weitergehen mit diesem ganzen Verkehr, der immer mehr wird? Und das ist der völlig falsche Ansatz. Also wir müssen endlich wegkommen vom Verkehr und nicht noch mehr zusätzlich Verkehr erzeugen, der auf jeden Fall kommen wird, wenn wir eine attraktive Verbindung von Ost nach West machen oder West nach Ost. Und zur Photovoltaik auch nochmal, Frau Hock. Ich habe schon x-mal vorgeschlagen, dass man zum Beispiel den Zubringer Mitte überdacht mit Photovoltaik, dass man Radwege überdacht mit Photovoltaik. Hat ja den Vorteil, dass dann auch die Autos, die Radfahrer im Trockenen fahren können. Also wir hätten Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was Sie hier vorgeschlagen haben. Ich denke schon, dass wir diese 28 Megawatt Peak zustande bekommen könnten. Also wir müssen halt mal ein bisschen Gehirnschmalz einsetzen, aber da ist sicher noch einiges möglich. Danke.
Vielen Dank, Herr Winkler. Frau Goletz.
Also ich habe mich das Ähnliche gefragt wie die Vorredner schon. Was sind denn die ökologischen Vorteile der Stadtautobahn, die Nachteile überwiegen? Also da hätte ich gerne noch eine Erläuterung dazu. Und dann würde ich gerne auch noch was zur Solaroffensive sagen, weil ich glaube nicht, dass das Problem darin liegt, dass es steuerrechtliche Fragen gibt, weil die Nachfrage ist ja da. ich sehe eher das Problem gerade, dass wir sie nicht decken können. Und deshalb glaube ich, dass man eigentlich eine Fortbildungsoffensive braucht. Und ich, also sowohl im Handwerk als auch was Energieberatungen angeht, also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber in Freiburg wird keine Fortbildung angeboten zum Energieberater, zur Energieberaterin. Also ich habe da vor kurzem angerufen und die haben mir gesagt, nee, machen wir nicht mehr und das kann doch nicht sein. Also wie sollen wir das schaffen? Also ich glaube, dass man da einfach ganz viel machen muss, dass es nicht ein Jahr dauert, bis man seine PV-Anlage aufs Dach bekommt, weil die Leute haben Lust und jetzt gerade noch mehr. Also in diesem Jahr gibt es so einen großen Aufschwung, wie ich den zumindest noch nie gesehen habe. Aber sie kommen nicht hinterher. Das zum einen und dann zum anderen will ich mich dem Herrn Winkler anschließen und sagen, vielleicht muss man auch noch mal ein bisschen outside of the box denken und gucken, wo haben wir noch Möglichkeiten, wo wir doch Solar installieren können. Und ich will auch noch mal betonen, dass es nicht alles die Stadt Freiburg alleine machen muss. Es kann viel mehr zusammengearbeitet werden mit bestehenden Initiativen wie auch einer Bürgersolarenergie, die sich freuen würden über jede Dachfläche, die sie belegen können. Und das auch noch als Finanzierungsfrage, weil die Stadt Freiburg muss auch nicht alles aus eigener Tasche bezahlen. Das wollte ich noch gerne anmerken. Danke.
Vielen Dank. Dann Herr Huber, bitte.
Dankeschön, Frau Buchheit. Das ist jetzt nun wirklich eine hochinteressante Diskussion hier. Ich möchte die Stoßrichtung vielleicht mal ein bisschen ändern. Wir können ja hier wahrscheinlich noch mehrere Wochen über die teilweise absurden Forderungen uns unterhalten, die gar nichts mit der Stadt zu tun haben. Und es spielt ja auch keine Rolle, wofür dort demonstriert wird, ob das jetzt für den Weltfrieden ist oder gegen den Hunger in der Welt. Alles hehre Ziele. Und so mögen auch die Ziele dieses Klimacamps gerechtfertigt sein. Mich interessiert die rechtliche Einschätzung dieser Stadt als Dauerversammlung. Ja, es gab da zwei Anfragen, eine von den Freien Wählern, davor eine von uns, dass das jetzt quasi zur Kenntnis genommen wurde bis 2035. Ich halte das für rechtlich falsch. In dem Zusammenhang die Frage, ist denn da alle 24 Stunden der gleiche Leiter, beziehungsweise ist denn immer ein Leiter benannt, jede Versammlung, und ich bezweifle, dass Versammlungen über Zeiträume von mehreren Jahren angemeldet werden können. In jedem Falle aber müsste diese Versammlung immer einen Leiter haben. Ist der dann jeweils benannt? Wird das täglich überprüft? Wie halten Sie das damit? Dann habe ich mir vorhin angesehen, dass da doch recht viel Platz verbraucht wird. Das ist ja ein Drittel des Rathausmarktes. Das ist einer der zentralen Plätze in Freiburg. Gleich nach dem Münsterplatz an der Bedeutung kommt der Rathausmarkt. Und es ist auch, damit man mich hier nicht missversteht, völlig in Ordnung, diesen Platz für Versammlungen, Demonstrationen aller Art zu nutzen. Allerdings muss man sich natürlich dann doch über die Dauer streiten können und über die Fläche. So betrifft das ja, das geht ja dann auch in den nächsten Sommer, gut, Weihnachtsmarkt, die Kuh haben sie jetzt vom Eis noch bekommen, aber es hat ja doch Auswirkungen auf die Kaffeebetreiber, auf die Händler, auf die Paare, die sich gerne in Freiburg trauen lassen, eines der beliebtesten Standesämter in der ganzen Bundesrepublik. Und da finde ich, dass die Stadt zu wenig tut, diese Fläche zu verkleinern oder den Ort zu verlegen, vielleicht nach einer gewissen Weile. Da sind jetzt zwei Zelte zu übernachten. Laut Ihrer Antwort auf unsere Anfrage geht hervor, dass da immer zwischen 2 bis 21 Personen sind. Mich würde interessieren, wie viele Personen da regelmäßig nachts sind. Braucht man wirklich zwei Zelte und braucht man wirklich die große Freifläche von dem Bächle bis ganz nach hinten, um dort großräumig einen runden Tisch mit mehreren Stühlen aufzustellen? Was tut die Stadt, um diese Fläche wirklich auf das tatsächlich benötigte Mindestmaß zu begrenzen? Und was tut die Stadt dafür, dass dieser Ort vielleicht zeitweise, man kann ja alternierend irgendwo sich versammeln oder demonstrieren, möglicherweise auf den Stühlinger Kirchplatz verlegt wird. Das würde dort die Sicherheit wahrscheinlich auch noch fördern. Gibt es da irgendwelche Ansätze oder nehmen Sie das einfach so hin, weil es ja um Klima geht und dass das den Bürger betrifft, ist ihnen mehr oder weniger egal. Und die letzte Frage, doch sehr verwundernd, die Stellungnahme auf der Präsentation von Frau Dr. Hug. Wenn ich das richtig gelesen habe, finden Sie die Forderung der Reduktion der Parkplätze richtig? Wie verhält sich das mit der Tatsache, dass in Freiburg ja auch weiter gebaut wird? Ist es im Verhältnis zur Wohnbevölkerung dann jeweils? Wir haben Dietenbach, wir haben Klein-Escholz, wir haben neue Baugebiete beispielsweise in der Elsässer Straße, wo ja schon mit deutlich weniger Parkplätzen geplant wird, als eigentlich notwendig wäre. Wie können Sie sowas behaupten, hier weiter Parkplätze vernichten zu wollen, vor dem Hintergrund dann auch der viel schwierigeren Erreichbarkeit und so weiter und so fort? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Huber. Dann Herr Krögner.
Ja, ich würde gerne noch mal auf die inhaltlichen Punkte zurückkommen. Und zwar ist zwar auch schon angesprochen worden, ich habe mir jetzt nämlich extra noch mal die Forderung vom Klimacamp rausgeholt und parallel noch mal unseren Klimamobilitätsplan, der jetzt ja in die Beratung, bei dem ja die Beratung jetzt begonnen wird, die gemeinderätliche. Ich möchte einfach noch mal unterstreichen an der Stelle, dass wir auch in Zukunft wahrscheinlich nicht auf Individualverkehr verzichten werden können. In der Stadt Freiburg vielleicht schon. Aber Freiburg ist das Zentrum einer ganzen Region und ist dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr viele Pendlerbewegungen aus dem Umland in die Stadt und teilweise auch umgekehrt haben. Vor diesem Hintergrund halte ich einen weiteren Fokus, den wir hier als Stadt erfreulicherweise ja auch einnehmen. Aus meiner Sicht wäre er schon wünschenswerterweise noch etwas intensiver zu fassen, die Stadt-Umland-Verkehrsbeziehungen mit ÖPNV stärker anbieten zu können. Es gibt eine Menge Ideen dazu, die auch im Klimamobilitätsplan sich niederschlagen. Wir brauchen den ÖPNV unbedingt, um den IV hier reduzieren zu können, unabhängig davon, ob das jetzt Motor, also mit Benzin betrieben ist, Diesel oder mit elektrisch. Der Pkw-Verkehr braucht einfach auch Platz und aus dem Grund bin ich der Meinung, müssen wir den Blick stärker auf die Stadt-Umland-Beziehungen lenken und dort auch nicht nur mit einer Taktverdichtung uns zufrieden geben, sondern wie es andeutungsweise auch im Klimamobilitätsplan herauszulesen ist, eine Veränderung der Verkehrsmittel in Betracht ziehen und aus meiner Sicht aber auch im Hinblick auf die Regionalbuslinien ganz wichtig, die Attraktivität dieser Stadt-Umland-ÖPNV-Verbindungen zu steigern. Wenn ich mit dem Auto 35 Minuten fahre und mit dem Bus und Zug und dem Fahrrad vorneweg 2 Stunden brauche, dann ist das einfach nicht attraktiv und auch nicht förderlich der Stadt-Umland-Beziehung. Also hier gibt es sicherlich auch noch sehr viel zu tun, was natürlich nicht allein bei uns in Freiburg geregelt werden kann. Es gibt unterschiedliche Aufgabenträger, nicht nur in Freiburg, auch nicht nur im Umland. Das Land spielt eine Rolle. Aber diesen Punkt, denke ich, wäre es gut, mit einem stärkeren Fokus noch zu behandeln.
Vielen Dank. Dann sehe ich im Moment keine Fragen. Dann können wir in die Beantwortung einsteigen. Wir haben ja so verschiedene Aspekte. Und ich möchte auch noch einen weiteren Kollegen begrüßen, nämlich Herr Müller als Leiter des Rechtsamts. Der kann gleich zu den rechtlichen Fragen Stellung nehmen. Ich möchte direkt am Anfang was zum Thema Mobilität auch sagen. Wir haben ja in der letzten Klimabilanz auch gesehen, dass der Verkehrssektor regelmäßig seine Ziele zur CO2-Einsparung verfehlt im Mobilitätsbereich. Das hat was mit der Autobahn zu tun, aber das hat auch was mit diesen, wie von Herrn Krögner geschilderten Einpendelbeziehungen zu tun und den Stadt-Umland-Verhältnissen. Aber trotzdem ist ja erklärtes Ziel, dass dort auch der Mobilitätssektor seinen Beitrag zur CO2-Reduzierung erreicht. Und das werden wir nicht dadurch erreichen, dass wir jedes Auto, was im Moment mit fossilen Brennstoffen fährt, durch Elektromobilität ersetzen, sondern das werden wir dadurch erreichen, indem wir weniger Autos versuchen zu fördern, durch Carsharing-Modelle, durch verbesserten ÖPNV, durch Motivation, deswegen gab es auch den Fuß- und Radwegeentscheid, sich durch fossilfreie Fortbewegung in der Stadt oder im Umland zu bewegen. Daher, das ist ein erklärtes Ziel, was bisher die städtischen Handlungsrahmen gebildet hat. Frau Hoog sagt was zum PV-Thema und dann würde ich Herrn Müller bitten, zur Rechtsfrage zu sagen und Herr vom Garten- und Tiefbauamt, Herr Schmidt, dann vielleicht zum Thema Stadttunnel. Danke.
Genau, danke. Dann mache ich auch so von hinten aus jetzt aufrollen weiter. Sollte ich an irgendeiner Stelle gesagt haben, dass ich diese Forderung absurd finde, das möchte ich so nicht gesagt haben und nicht gehört wissen. Das da mal zum einen. Zu den Parkplätzen wurde ja schon gesagt, dass das eine ganz einfache Gleichung ist mit den weniger Parkplätzen und den weniger Autos. Und bei der PV ist es tatsächlich so, ich habe diese steuerrechtlichen Fragen nochmal aufgeworfen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Gründe, wie wir beide bestens wissen. Aber das war der Ursprung auch so von unserer Kampagne gewesen, wo wir gemerkt haben, dass es gar nicht so sehr das Geld ist von der Vergütung her, weil damals wurde ja die PV-Vergütung so eingekürzt, sondern dass es wirklich diese Hemmnisse sind, die aufgebaut werden. Und damit meine ich halt gerade auch so, was den Mietstrom angeht, was ja eigentlich was ist, was wir alle sehr gerne mehr sehen würden und was nicht passiert, was aber viele Bürgeranlagen auch schon aufgreifen und das haben wir ja schon ein paar Mal erleben dürfen. Aber das war so dieser Grundgedanke an dieser Beratungsförderung, die uns unheimlich viel gebracht hat, nochmal unabhängig davon, dass wir das Kilowatt Peak, was drüber rausging, über das Finanzielle dann gefördert haben, über ein anderes Programm. Wir haben im Bereich der Freifläche tatsächlich schon ganz oft hingeguckt. Das wurde gesagt, ne, da muss nochmal genauer hingeguckt werden. Da haben wir wirklich leider sehr, sehr wenig. Wir sind im Gewerbebereich dran, dass das dort auch gemacht wird, auch mit entsprechenden Beratungs-, Förderungsangeboten. Da passiert was nach und nach. Natürlich liegt viel daran, dass wir im Handwerksbereich da auch hinterherhinken. Da haben wir im Moment auch zwei Projekte laufen, zusammen mit der Handwerkskammer, dass sich da nochmal was tut. Wir haben uns erreicht es auch von den Energieberaterinnen. Ja, also da ist jetzt gerade letzte Woche auch nochmal jemand abgesprungen, der gesagt hat, das ist einfach viel zu viel. Ich komme nicht mit, nehmt mich von der Liste. Ich werde ja verrückt. Ja, das stimmt natürlich. Das passiert und das hilft uns nicht weiter, was die Umsetzung angeht. Und auch bei der Photovoltaik, da denken wir an die, wir denken die Freiflächen mit. Wir haben es jetzt gerade nochmal untersucht und gucken uns nochmal zwei Flächen genauer an. Wir haben mit ganz viel Nachdruck dieses Projekt gefördert, was die Vino-PV angeht. Das wird jetzt unser erstes Projekt werden und es wird untersucht werden, auch wissenschaftlich dazu. Wir haben jetzt gerade, jetzt passiert wirklich unser Radweg, den wir schon sehr lange planen, eben auch mit der Auflage, dass wir sagen, wir wollen, dass hier was hingestellt wird mit sehr großem Aufwand, was man dann auch günstiger replizieren kann. Also nicht nur, was die Genehmigungsseite angeht, die Umsetzungsseite, sondern tatsächlich auch einfach von der Herstellungsecke kommend. Also da sind wir schon auf einem guten Weg und wir müssen an viele Punkte daran. Wir müssen an die Eigentümerinnen ran, wir müssen an die Satzungen nochmal ran, dass eben Photovoltaik auch flächendeckend in der Stadt möglich wird. Das stimmt schon. Und bei der Windkraft sind wir dran und die gute Nachricht ist, dass wir unser Repowering durchgekriegt haben, was auch eine ganz große Nummer ist. Und ja, wir warten ganz doll auf die Landesebene, weil auch der Landesebene oder auch der Bundesebene dürfte nicht verborgen geblieben sein, dass 2% Umsetzung eigentlich 6% Ausweisung bedeutet, aber komischerweise sieht man bei uns nicht so viel davon. Ja. Genau, und wir agieren auch in Richtung Landes-, Bundes- und auch EU-Ebene, weil gerade in dieser Forderung vom Klimacamp, dass an den Subventionen was passieren muss, das merken wir auch, dass das eben unsere regionale Lebensmittelversorgung auch behindert. Und da sind wir auch dran und haben uns der Forderung auch angeschlossen, genauso gut begründet, wie wir uns der Parkplatzsache angeschlossen haben. Also Sie haben schon richtig gesehen, was auf der Folie stand.
Vielen Dank. Dann übergebe ich mal an Herrn Müller.
Ja, Frau Bürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte versuchen, die rechtlichen Aspekte in drei wesentlichen Punkten darzulegen. Punkt 1, auch langfristige Versammlungen oder Versammlungen, die langfristig angelegt sind, also so wie das Klimacamp, sind grundsätzlich vom Schutzbereich der Versammlungsfreiheit erfasst und damit grundrechtlich geschützt. Punkt 2, damit ist noch nichts gesagt, ob sie im Einzelfall zulässig sind oder nicht. Die Zulässigkeit einer solchen Versammlung beurteilt sich insbesondere danach, ob Nutzungsinteressen Dritter mit dieser Versammlungsnutzung kollidieren. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass diese Versammlung genehmigt ist bis 2035, zumal es gar nicht um eine Genehmigung geht. Und es nicht auch sein kann, dass man morgen schon über entsprechende versammlungsbehördliche Maßnahmen nachdenken müsste, sofern solche kollidierenden Nutzungsinteressen Dritter auftreten. Die Verwaltung nimmt dieses Thema kollidierende Nutzungsinteressen sehr ernst. Und zwar tut sie das in einer sehr Freiburg-spezifischen Form, nämlich sie spricht mit den Interessenhabern und Inhaberinnen. Und diese Kooperationsgespräche sind meiner Kenntnis nach mit den Versammlungsteilnehmenden sehr erfolgreich verlaufen, was unter anderem dazu führt, dass man übereingekommen ist, dass man beispielsweise während des Weihnachtsmarktes das Klimacamp räumlich verlegt. Das kann sich natürlich auch für andere Veranstaltungen stellen. Man wird hier immer wieder im Austausch bleiben und muss immer wieder neu entscheiden, ob Nutzungsinteressen Dritter nachteilig beeinträchtigt sind und gegebenenfalls dann die erforderlichen versammlungsbehördlichen Maßnahmen erlassen. Es ist jedenfalls nicht so, dass man einmal sagt, es ist jetzt für immer zulässig oder für immer unzulässig. Nee, die Realität ist hier komplizierter, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Punkt 3. Die Verwaltung und die Versammlungsbehörde arbeiten auch mit dem Instrument der Auflagen, nämlich dass die Einbringungen am Ort der Versammlung auf versammlungsspezifische Gegenstände beschränkt bleibt. Da hat es in der Tat auch Diskussionsbedarf gegeben und da wurden auch Regelungen erlassen, soweit mir bekannt ist. Und diese Regelungen werden auch von den Versammlungsteilnehmenden meiner Kenntnis nach mittlerweile beachtet. Aber in der Tat ist man auch darüber in einem sehr konstruktiven Austausch. Die operative Verantwortung auf Verwaltungsseite liegt beim Amt für öffentliche Ordnung. Und soweit mir bekannt ist, kontrolliert der VD regelmäßig den Ort und die Versammlung. Auch die Anwesenheit einer Versammlungsleitung, die nicht zwingend immer dieselbe Person sein muss. Das muss auch klar sein. Und im Übrigen darf ich auf die umfangreichen schriftlichen Antworten verweisen, die zu diesem Thema bereits versendet wurden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller, für die präzisen Informationen. Dann wechseln wir noch mal das Thema zum großen Thema Stadttunnel, auch wenn ich schon mal vorweg sagen will, dass ich dankbar bin für den Beitrag, aber natürlich würde ich dann doch bitten, die Stadttunneldebatte hier nicht im Detail dann noch weiterzuführen, weil dann sitzen wir nämlich bis Mitternacht hier. Danke. Hey, ganz knapp, aber wurden sie auch nicht schriftlich beantwortet, Herr Müller?
Nein, die wurden auch nicht schriftlich beantwortet, sondern was tut die Stadt jetzt konkret, um die Fläche zeitnah zu verkleinern, weil, wie ich vorhin sagte, das doch sehr ausufernd ist. Und was tut die Stadt konkret für eine Verlegung dieses Camps, auch nach dem Weihnachtsmarkt?
Ich glaube, beide Fragen wurden beantwortet. Konkret ist der VD vor Ort. Und
Die Antwort ist sehr konkret gegeben. Die Stadt sorgt jederzeit dafür, dass die Nutzungsinteressen auf dem Rathausplatz zu einem vernünftigen Ausgleich gebracht werden. Das ist die Antwort auf die Frage. Ich sage es nochmal, das ist die Antwort auf die Frage. Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, künstlich auf eine Verkleinerung der Versammlungsfläche hinzuwirken, sofern es Ihre Frage insinuieren soll. Es ist Ihre Aufgabe der Stadt als öffentliche Hand, für einen Ausgleich von Interessen entsprechend Recht und Gesetz zu sorgen. Und das tut sie jeden Tag.
Vielen Dank für den Nachtrag und die eindeutige Aussage. Aber jetzt gehen wir dann knapp zum Thema Stadttunnel. Danke.
Knapp zum Stadttunnel ist natürlich schwierig, weil es ja doch irgendwie eine komplexe Angelegenheit ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht hier der Ort, wo man diese Diskussion erschöpfend führen kann. Es ist sicherlich so, es wird niemand behaupten, dass der Stadttunnel aktiv zum Klimaschutz beiträgt. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Da muss man dann einfach sagen, Klimaschutz ist vielleicht auch nicht alles. Was wir nicht abschätzen können, ist, wie stark wirkt der Stadttunnel dem Klimaschutz entgegen. Theoretisch ist es so, sag ich mal, von der Verkehrswissenschaft her, wenn ich die Geschwindigkeit, mit der ich von A nach B komme, erhöhe, dann entsteht theoretisch mehr Verkehr, weil ich Gelegenheiten wahrnehmen kann, die ich bisher vielleicht nicht wahrgenommen habe, weil mir die Fahrt einfach zu lang gedauert hat. Das ist ein ganz grundlegender Sachverhalt, der gilt auch für alle Verkehrsmittel und natürlich auch für das Auto. In dem Fall ist es so, dass natürlich der Beschleunigungseffekt gar nicht so ganz gravierend ist, denn die Strecke, die dort mit unter die Erde gelegt werden soll, die gibt es ja schon. Sie wird heute oberirdisch zurückgelegt. Je nach Tageszeit habe ich mehr oder weniger Wartezeiten. Aber es gibt die Verbindung und sie wird natürlich mit dem Stadttunnel flüssiger laufen. Der Verkehr wird dort etwas schneller fahren können als an der Oberfläche und er wird weitgehend ohne Störungen fahren können. Aber es ist so, dass die Verbindung über die B31 für ganz viele Verkehrsbeziehungen heute schon so große Vorteile hat, nämlich mangels Alternativen, dass viele Verkehrsteilnehmende diese Verbindung nutzen. Die B31 erschließt ja ganz große Teile des Umlandes oder der Region östlich von Freiburg. Das geht bis runter in den Bodenseeraum. Wenn Sie schauen, wie soll man denn vom Bodensee aus Richtung, sag ich mal, Frankreich kommen, dann wird man nicht vernünftigerweise sagen können, ja, die sollen alle oben über Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe fahren, sondern dann wird man schauen, wo ist denn die nächstgelegene Verbindung über den Schwarzwald. Und das ist für ganz viele Fahrbeziehungen die B31. Und deshalb wird sie ja auch so intensiv genutzt. Und wenn man dort jetzt den Verkehr unter die Erde legt, ist es nicht so, dass da Unmengen von zusätzlichem Verkehr entstehen. Denn dieser Druck, dort lang zu fahren, ist auch heute schon sehr groß, mangels der Alternativen. Und wenn man sagt, die könnten doch alle woanders lang fahren, dann muss man vielleicht auch wirklich mal auf die Karte schauen und sagen, wo können sie denn lang fahren? Was ist denn dann die Konsequenz? Wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass die Verbindung durchs Glottertal keine Alternative ist und auch durch andere Täler im Schwarzwald und dass einfach die großräumige Umfahrung für ganz viele Fahrbeziehungen so große Nachteile hat, dass sie wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und das ist ja auch der Grund, weshalb das Regierungspräsidium zu der Einschätzung gekommen ist, dass eine Beschränkung des Lkw-Durchgangsverkehrs auch rechtlich gar nicht möglich ist. Das ist die Grundlage, auf der man eigentlich das Für und Wider des Stadttunnels diskutieren muss. Und dann gibt es andererseits erhebliche städtebauliche Vorteile, wenn es gelingt, den Verkehr unter die Erde zu legen. Und die Diskussion muss die Stadt für sich politisch führen, ob sie diese Vorteile als so groß einschätzt, dass sie mögliche Nachteile an anderer Stelle in Kauf nimmt. Was die graue Energie und die Klimabilanz des Stadttunnels selber angeht, muss ich daran erinnern, dass der Stadttunnel kein städtisches Projekt ist, sondern ein Projekt des Bundesverkehrswegeplans, wird jetzt operativ geplant, vorbereitet durch die Autobahngesellschaft. Vorher war es beim Regierungspräsidium im Auftrag des Bundes. Das heißt, man muss dort nachfragen, wie sieht die Klimabilanz für diesen Stadttunnel aus. Wir haben das in den direkten Kontakten, die wir mit der Autobahngesellschaft haben, auch schon mal angesprochen, dass die Frage sicherlich aus dem politischen Raum gestellt werden wird. Nun bin ich selber kein Tunnelplaner, kann Ihnen dazu in der Bilanzierung auch gar nichts sagen, weiß auch nicht, wie weit Methodik sozusagen entwickelt ist, um so etwas umfassend zu beantworten. Aber die Frage geben wir gerne an die Autobahngesellschaft weiter.
Ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt-Nagel, für die sehr ausführliche und auch, finde ich, differenzierte Darlegung der Debatte, die zu führen ist oder auch schon geführt wurde in dieser Stadt, die aber eben, wie nochmal zu sagen, an anderer Stelle geführt wird. Dankeschön. Dann sehe ich zu diesem Punkt auch keine weiteren Wortmeldungen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Diskussion und wir kämen im öffentlichen Teil zum Thema Verschiedenes. Von unserer Seite gibt es hier keinen Beitrag. Ich sehe zwei Wortmeldungen, Herr Mohlberg und Herr Winkler.
Bei uns kam noch mal die Frage auf, wie sozusagen die heutigen Tagesordnungspunkte es in den öffentlichen und den nicht öffentlichen Teil geschafft haben. Also was Sie da